Ich habe mit Christian Betzdecker gesprochen. Christian ist einer der beiden Gründer von Woombikes und das sagt euch bestimmt was. Woombikes wurde nämlich innerhalb von 13 Jahren seit der Gründung in 2013 zum Weltmarktführer für Kinderfahrräder. Und wahrscheinlich geht es vielen von euch so wie mir, dass man denkt, 2013 gab es da nicht schon einen unglaublich besetzten Markt? Anscheinend nicht oder ihn gab es, aber Christian ist vor allem mit dem Ansatz rangegangen, dass er gesagt hat, da ist ganz, ganz viel schlecht gemacht und mit wenig Liebe und es wurden einfach nur Erwachsenenfahrräder kleingeschraubt und das passt nicht für die Bedürfnisse von Kindern. Und anscheinend hatten sie damit sehr recht, denn jedes zweite verkaufte Rad in Österreich kommt von Woom, jedes vierte in Deutschland und so wurden sie eben auch zum Weltmarktführer. Sie verkaufen ihre Räder mittlerweile in über 30 Ländern, auch in den USA, in China und haben damit einfach eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Letztes Jahr haben sie 150 Millionen Euro Umsatz gemacht und Christian hat mir erzählt, wie sie dahin gekommen sind. Er hat über die großen Momente gesprochen, über die großen Schritte, wie sie überhaupt angefangen haben, aber auch über die dunklen Momente, die es auch in so einer strahlenden Geschichte auch gibt. Ich fand es unglaublich spannend. Er kam extra aus Wien und hat uns einmal mitgenommen in diese Erfolgsgeschichte, die, glaube ich, auch sehr vielen Mut macht, auch doch an ihre Träume zu glauben, Ideen umzusetzen und auch wirklich krasse Jobs, die sie vorher hatten, einfach mal dafür sausen zu lassen. Deswegen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, ihr geht so inspiriert raus, wie ich es auch bin. Hallo lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast einen sehr weiten Weg aus Wien auf dich genommen. Das ehrt uns natürlich noch umso mehr, um heute über ein sehr schönes Produkt zu sprechen, was auch Menschen wie mir ohne Kinder schon unglaublich oft aufgefallen ist, nämlich über eure Fahrräder, über Woom und wie es dazu gekommen ist. Unglaublich schöne Geschichte auch von euch beiden. Willst du uns kurz mal zu dir mitnehmen? Wie war euer Hintergrund? Wann habt ihr damit gestartet? Und was ist Woom für alle, die es noch nicht gesehen oder gehört haben? Kann ich mir aber kaum vorstellen, dass es da viele gibt. Wir blenden auch ein Fahrrad natürlich direkt ein.
Sehr gut. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin wirklich von Wien hierher nach Hamburg geflogen, aber mir ist jede Gelegenheit recht, nach Hamburg zu kommen. Ich liebe es hier. Ich freue mich heute, ausnahmsweise mal kein Regen und genießt die Zeit, bleibt jetzt noch 2 Tage mit meiner Frau und mir kommt die Ausrede sehr recht, hierher kommen zu können. Ja, also Woombikes kennen wahrscheinlich die meisten. Wir machen hochwertige Kinderfahrräder. Deine Frage war, wie kam es dazu? Uns gibt es jetzt seit 13 Jahren. Wir sind Weltmarktführer bei Kinderfahrrädern, waren das aber natürlich nicht von Anfang an. Und vor 13 Jahren haben wir sehr klein gestartet. Losgegangen ist das Ganze, wie ich zum ersten Mal Vater wurde. Ich bin Industriedesigner, habe davor ein kleines, feines Designbüro gehabt, bevor ich Woom gemacht habe, habe viel in der Fahrradbranche gearbeitet für internationale Unternehmen und war immer, in Österreich sagt man radelnarisch, also ein Fahrrad-Nerd, würde ich sagen. Bin viel Fahrrad gefahren, so viel ging. Und wie ich dann zum ersten Mal Papa wurde, habe ich begonnen zu recherchieren, was es so an Kinderrädern gibt und was ich gesehen habe und gefunden habe. Das hat nicht meinen Erwartungen entsprochen. Und dann habe ich begonnen, mir Gedanken zu machen, was könnte man denn da eigentlich besser machen? Und diese Gedanken sind dann schnell zu Papier geworden. Ich habe begonnen zu zeichnen, habe Prototypen gebaut. Die Möglichkeit hatte ich halt durch meine Industrieverbindung. Und wie es aber so kommt, also als Industriedesigner ist man ein Produktfuzzi, da ist man der Produktnerd und ein Produktnerd ist nie zufrieden mit dem Produkt. Das gibt's gar nicht. Also ich bin nie zufrieden mit dem, was ich mache, sondern ich sehe immer gleich die nächsten Möglichkeiten und was noch alles ginge. Es gibt kein perfektes Produkt, es gibt nur so eine Annäherungskurve an Perfektion. Und da habe ich zum Glück zum rechten Zeit, am rechten Ort den Markus Ihlenfeld kennengelernt. Der kommt aus dem Marketing.
Ja.
Und der ist der Sales Guy. Und mit ihm gemeinsam hat das Ganze dann auch wirklich Fahrt aufgenommen.
Ja.
Gemeinsam haben wir dann 2013 Wombikes gegründet und in Markus' Garage begonnen mit sehr viel Naivität und sehr viel persönlichen Einsatz sowieso, aber sehr viel Schweiß und Tränen, die ersten Räder zu verkaufen. Und die erste Produktionscharge waren einmal 50 Stück. Die waren sehr, sehr schnell weg. Und dann haben wir gesehen, na gut, dann machen wir halt noch mehr und mehr. Und so, das ist in a nutshell, ist dann Woom draus geworden.
War direkt die Idee, da eine Marke daraus zu machen, oder war es auch erstmal so der Eigennutz für die eigenen Kinder?
Ja, also der Name Woom und ja, auch das Logo Woom habe ich wirklich schon für die eigenen Kinder entworfen, weil ich mir gedacht habe, das muss wie eine Marke sein.
Ja.
Und der Anspruch war auch immer als Designer ein sehr hoher. Also
ja,
und habe das wie eine internationale Marke entworfen. Und dass der Name dann auch noch frei war und wir dann irgendwo auch eine URL bekommen konnten und den Namen schützen konnten international, das war pures Glück.
Wie viel Zeit ist verstrichen von dem Moment, die Idee, die ersten Zeichnungen von den Rädern, zu, dass die dann wirklich auch fertig produziert bei euch in der Garage standen?
Naja, so zweieinhalb Jahre hat
okay,
das gedauert. Ja.
Was war, du sagst gerade so, du siehst als Designer immer nur eine Annäherung an das perfekte Produkt. War das Fahrrad, das Kinderfahrrad für dich was Besonderes in der Hinsicht, dass du gesagt hast, naja, das ist ganz weit weg von Perfektion? Oder war es eher so, dass du gesagt hast, du hast eigentlich noch eine Auswahl zwischen fünf anderen Produkten gehabt?
Also wie die Kinderfahrräder, die es gab, die waren sehr weit weg von Perfektion. Und da habe ich, das hat mich einfach das hat mich einfach gejuckt, da was zu machen, weil so offensichtlich war, dass man da mit relativ einfachen Maßnahmen was besser machen kann.
Ja.
Und zum perfekten Produkt, wir haben in den ersten 10 Jahren, glaube ich, 10 Iterationen, 10 Updates von unseren Rädern gebracht. Also wir haben nie aufgehört, besser zu werden. Wir haben auch nie aufgehört, dazu zu lernen. Wir haben ja direkt an Endkunden verkauft, haben da irrsinnig viele Gespräche geführt. Wir haben selber persönlich wahnsinnig vielen Kindern Fahrradfahren beigebracht und da lernst irrsinnig viel. Und das haben wir wieder zurück ins Produkt gebracht und haben das Produkt immer verbessert. Also wir versuchen uns da anzunähern an diese Perfektion. Mittlerweile macht das ein großes Entwicklungsteam. Also dann irgendwann habe ich begonnen, Leute dazu zu holen, Designer, Ingenieure, Produktmanager, und habe ein Team aufgebaut, das sozusagen dieser Perfektion irgendwo hinterher jagt. Und das ist aber was man, glaube ich, tatsächlich nie erreicht, weil die Welt sich ja auch weiter dreht und du bringst ein Produkt auf den Markt und die Welt dreht sich weiter.
Was waren so die größten Punkte, die du direkt gesehen hast, die für dich einfach bei Kinderfahrrädern nicht gestimmt hat? Ich finde es total überraschend, das zu hören, weil man ja irgendwie denkt, okay, wie viele Jahrzehnte oder wahrscheinlich Jahrhunderte gibt es schon Fahrräder, dass so ein Produkt dann noch nicht ausgereift ist oder so weit weg auch von einem Erwachsenenrad ist. Ich glaube, da war ja für euch auch so der Gap, dass ihr gesagt habt,
ja,
Erwachsenenräder sind viel weiter als das Kinderrad, oder es wird einfach zu...
Ja, das verstehe ich, dass das völlig unverständlich ist, und eigentlich ist es das auch. Aber dazu muss man vielleicht verstehen, wie Kinderfahrräder in der Fahrradbranche behandelt wurden.
Ja.
In der Fahrradbranche, und ich war ja selber als externer Designer für viele internationale Unternehmen tätig, und da wurde ich immer engagiert für sehr teure Fahrräder, High-End-Fahrräder, meistens Carbonräder und das richtig teure Zeug, weil dort wird dann das Neue entwickelt. Den heißen Scheiß auf der Messe findest du bei den ganz teuren Rädern.
Hm.
Und so nach 1-2 Jahren findest du das dann auch bei den Rädern für den Normalsterblichen, und irgendwann einmal kommt das auch zu den Kinderrädern. Und das, was wir entwickelt haben, war aber eigentlich immer für den Rennsport.
Hm.
Und dieses Rennsportthema wird dann sozusagen klein geschrumpft auf die Kinder. Und es ist aber, da muss man kein Skyrocket Science, dass du, wenn du als Kind beginnst, Radfahren zu lernen, sind deine größten Probleme, dass du mal geradeaus fährst und die Balance hältst, aber nicht die der Leistungsanspruch, den ein neuer Fahrer hat. Und entsprechend unpassend waren die Räder und auch margenmäßig sind die Kinderräder immer so ein Mini-Thema gewesen bei den Radfirmen. Der Fokus, die Energie ist immer auf das Erwachsenenrad gegangen. Ja. Dann irgendwann einmal ist es losgegangen mit den E-Bikes, so vor 20 Jahren. Und dann haben die Firmen da die Energie draufgesetzt. Also das Kinderrad ist immer total stiefmütterlich behandelt worden. Und ich fand, das ist für meine Kinder nicht das Richtige. Da wünsche ich mir was anderes.
Die größten Marken, als ihr damit angefangen habt für Kinderräder, waren das Marken, die auch auf Kinderräder spezialisiert waren oder waren das eigentlich fast alles Räder, die oder Marken, die eben Erwachsenenräder gemacht haben und das war so ein Nebenprodukt?
Ja, es gab vor allem Räder von Erwachsenenmarken. Es gab ein paar spezialisierte Kinderradmarken. Da verstehe ich nicht, dass die keine besseren Produkte gemacht haben. Die haben einfach mangels Konkurrenz 40 Jahre dasselbe Zeug produziert. Und die Räder, um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, die waren extrem schwer. Extrem schwer. Und das ist nicht gut für ein Kind. Weil wenn du vergleichst, wenn du das Gewicht vom Rad im Vergleich zum Körpergewicht setzt, ist das beim Kind ganz extrem. Das wäre raufgerechnet auf dem Erwachsenen, so wie wenn du jetzt mit einem Moped, da gab es ja früher diese Tretmopeds, mit sowas zum Radfahren beginnen müsstest. Ja. Also Katastrophe. Gewicht ist wahnsinnig wichtig. Aber auch die Ergonomie war offensichtlich falsch. Und das beginnt schon mit der Körperposition, wo der Körperschwerpunkt ist, in welcher Position das Gleichgewichtsorgan ist. Aber auch sowas wie Sättel viel zu groß, völlig unpassend, Kurbeln viel zu lang, Pedale zu breit, Q-Faktor zu groß, das ist der Abstand, sozusagen die Beckenbreite oder der Abstand zwischen den Pedalen, wo die Füße sind.
Ja.
Bremshebel viel zu lang, Griffdurchmesser. Du musst dir vorstellen, bevor es Woom gab, hat man für Kinderräder die gleichen Lenkerdurchmesser und Griffdurchmesser verwendet wie für Kinderräder. Das ist ja klar, dass das nicht passt. Das erkennt meine Oma, dass das so ist. Ja. Aber warum wurde es gemacht? Weil einfach in der Produktion, da gab es ein Rohr und das wurde halt für alle Lenker verwendet und aus dem wurde dann am Schluss wurden auch die Kinderlenker gebogen und da hat man nicht groß drüber nachgedacht.
Ja.
Und diese Ergonomie und diese Körperposition, da habe ich mich extrem reingenördet, auch über die Jahre, weil das gar nicht trivial ist. Weil wenn du mich fragst, wie groß ist denn ein sechsjähriges Kind, dann gibt es darüber Statistiken. Na, wie Körpergrößen werden regelmäßig erfasst und gemessen. Aber wenn du mich fragst, und das sind so ein paar Körpermaß, wie Kopfumfang wird gemessen. Aber wenn du mir sagst, wie groß ist denn die Hand von einem sechsjährigen Kind im Durchschnitt und minimal und maximal. Also man spricht davon so Perzentilkurven, das sind so wie Gaußsche Glocken.
Ja.
Für einen guten Bremshebel und gute Cockpit-Ergonomie brauche ich das bis hin zum kleinsten Knochen. Und diese Daten gab es alle nicht oder gab es nur sehr fragmentiert. Und da habe ich zum Beispiel all diese Daten, alle Quellen, die ich bekommen habe, zusammengetragen und habe begonnen, unser eigenes Datenmodell aufzubauen, wie groß sind denn Kinder wirklich. Und das pflegen wir mittlerweile sehr und machen auch mittlerweile gemeinsam mit Universitäten eigene Messungen. Mittlerweile auch schon 3D-Scans von Kindern und ich würde mal sagen, wir haben da den besten Datensatz, was Kinderkörpermaße angeht, überhaupt. Und das macht einen riesen Unterschied, weil ich muss halt wissen, wie das Kind drauf sitzt. Ich möchte beim Kinderrad zum Beispiel eine sehr aufrechte Sitzposition, dass das Gleichgewichtsorgan in einer natürlichen Position ist, dass ich dem Kind mit Balance helfe. Später, wenn die Kinder schon Radfahren können, kann man das ein bisschen shiften. Dann kann man sagen, okay, es geht jetzt dann doch mehr um Effizienz und um Haushalten mit der Energie. Ich habe mich da wirklich über 10 Jahre oder länger wirklich in dieses Thema total hineingenördet und dann ein Team aufgebaut, das sich in das Thema total hineinnördet. Und so kommt man zu so einem Produkt, das besser ist als das, was es gibt.
Wie gut würdest du sagen, war euer erstes Rad, was ihr auch wirklich verkauft habt, im Vergleich zu dem Rad, was ihr jetzt verkauft?
Ich würde sagen, es war damals besser als das, was es am Markt gibt, aber zu dem, was wir jetzt verkaufen, grottenschlecht.
Okay.
Grottenschlecht. Also da haben wir so viel noch nicht gewusst, was wir jetzt wissen. Und auch, wir haben dann auch begonnen, normalerweise macht die Radindustrie, der Hersteller macht den Rahmen und die Komponenten werden zugekauft von Zulieferern. Deswegen ist auf jedem Rad auch mehr oder weniger das was Ähnliches oben. Fürs Kinderrad war das aber nicht möglich, weil es gab keine guten Komponenten. Wir haben begonnen, alle Komponenten selber zu entwickeln. Und am Anfang hat man das aber noch nicht. Da haben wir einfach die Komponenten gekauft, die bestmöglich gepasst haben. Aber das war in jedem Detail ein Kompromiss. Mittlerweile können wir sehr, sehr kompromisslos, passend für die Kinder, die Komponenten entwickeln oder haben das mittlerweile gemacht.
Wie teuer war ein Rad von diesen 50 Rädern am Anfang? Ich stelle mir das, also deine Entwicklung jetzt sowieso mal außen vor, aber alleine ein Rad, was so individuell gestaltet ist, natürlich jetzt in so einer kleinen Stückzahl, stelle ich mir unglaublich teuer vor.
Ja, war es auch. Und uns war von Anfang an bewusst, dass wir, das kann man jetzt von zwei Seiten angehen. Du kannst sagen, ich schaue mir mal an, was kostet mich im Einkauf, dann mache ich eine Gewinnmarge drauf und das ist dann der Preis, um den ich es verkaufe.
Ja.
Da hätten wir kein einziges Rad verkauft. Kein einziges. Und wir haben aber gesagt, okay, wir schauen uns mal an, was es uns kostet, dann wird uns schlecht. Dann schauen wir uns vom Markt an, was kann man denn verlangen für ein hochwertiges Kinderrad? Und das ist der Preis. Und am Anfang haben wir zum Beispiel aufs Laufrad draufgezahlt. Wir haben das günstiger verkauft, als wir es eingekauft haben. Wir waren aber damals auch schon nicht ganz blöd, sondern haben immer gewusst, okay, wir müssen da mit den Stückzahlen rauf und wenn wir mehr Stückzahlen haben, dann können wir das optimieren und können wir da einen besseren Preis im Einkauf kriegen und das haben wir dann auch gemacht. Aber am Anfang ist das Spiel ein Verlustspiel. Und das ist aber ganz okay. Wenn du ein Produkt machst oder ein Consumer Product, zum Start ist es nun mal so. Du hast wenig Stückzahl, die Produzenten. Bei den meisten Produzenten, die lassen dich gar nicht bei der Tür rein, die interessierst du nicht. Du musst die finden, die sich da auf gut Deutsch, auf Österreichisch sagt man, erbarmen für dich, erbarmen.
Mhm.
Und dir das halt irgendwie produzieren und über den Preis brauchst du da gar nicht verhandeln. Da gibt es nichts zu verhandeln. Und du musst halt die Stückzahlen raufkriegen, um da eine andere Position zu kriegen, um mit richtigen Produzenten zu arbeiten und dann wirst du auch andere Preise kriegen und daran musst halt arbeiten. Aber das ist am Anfang nicht so.
Und wie viel habt ihr jetzt ungefähr draufgezahlt pro Laufrad jetzt zum Beispiel?
Na, ich glaube so irgendwas zwischen 5 und 10 Euro
war das. Heißt aber, ihr hattet schon eine, da muss ja die Vision auf jeden Fall schon da gewesen sein, wenn man sagt, okay, man gibt jetzt sogar was raus, ohne daran was zu verdienen, sondern einfach aufgrund der Vision, umso mehr wir davon verkaufen, wir kriegen das dann irgendwann profitabel hin, sondern das war nicht so, und wir verkaufen ein paar Fahrräder nebenher und schauen uns das Ganze mal an, sondern die Vision muss ja von Anfang an dann auch da gewesen sein.
Ja, die war schon da, aber also wir haben uns nicht im Ansatz zu träumen gewagt, dass wir mal der größte Kinderradhersteller werden und der 10 größte Fahrradhersteller überhaupt. Das war da waren wir weit davon entfernt. Aber ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich konnte mich erinnern an viele Diskussionen, die ich mit dem Markus am Abend geführt habe, wo es im Wesentlichen darum ging, zu eruieren, ob wir verrückt sind oder nicht.
Ja.
Also wir haben uns da, im Nachhinein kann man sagen, ja, das war eine gute Entscheidung, aber wir haben uns da wirklich oft gefragt, ob wir einen Vollklopfer haben.
Mhm. Und wie schnell, also ich glaube, die zweite Bestellung waren dann direkt 500 Räder. Mhm. Wie schnell haben sich diese Räder verkauft?
Ja, auch sehr schnell. Also die haben dann, weiß ich nicht, eine Woche oder so gehalten. Aber jedenfalls so, dass wir gesagt haben, hey, wir haben da was. Da ist was.
Aber wie habt ihr die damals verkauft? Weil ich, also wenn ich es richtig gelesen habe, die waren bei euch in der Garage und im Haus, auch bei Markus, im Vorratsraum und überall gelagert. Aber ihr habt ja keine klassischen jetzt irgendwie Meta-Ads oder irgendwas geschalten, sondern...
Nein, gar nicht. Wir haben die des Pudels Kern von jedem Marketing genutzt und das sind zufriedene Kunden, die dich und dein Produkt weiterempfehlen. Das war es im Prinzip. Es hat Kreise gezogen. Begonnen hat es wirklich mit Freunden und Verwandten, denen wir eh schon lange einen Rat versprochen haben und wo wir dann gesagt haben, hey, jetzt ist es bald zu weit, die Teile haben wir schon da, wir müssen es nochmal zusammenbauen. Und die haben das dann wieder anderen weiter gesagt, hey, jetzt gibt es die Räder und so ist das losgegangen. Und
ihr hattet einen Online-Shop dann?
Wir hatten einen Online-Shop, wir hatten den, vor 13 Jahren war Shopify noch ganz schön in den Kinderschuhen.
War es direkt ein Shopify-Store?
Ja, war gleich ein Shopify-Store. War wirklich ein amerikanisches System, die gerade so auf dem europäischen Markt gekommen sind. Gab nur eine Währung, eine Sprache. Ganz viel hat ganz schlecht funktioniert aus heutiger Sicht. Aber damals, es hat funktioniert und es hat für uns mit relativ wenig Aufwand, also ich kann mich erinnern, wir haben das Shop in einer Nacht gebaut und das war zwar voll mit Rechtschreibfehlern und sonstigen Fehlern, also war aber egal, weil es gab die Räder und man konnte auf Kaufen drücken und man konnte seine Kreditkartendaten hinterlegen und das Zahlung hat funktioniert und wir haben die Räder verschickt. Und dieses Word of Mouth, da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Da habe ich das zum ersten Mal so richtig verstanden, wie das funktioniert. Wir hatten damals bei Shopify, ein Praktikant hat uns so eine kleine Karte gebaut, wo man dann auf Google Earth die so kleine Fähnchen hatte, wo die Kunden sitzen.
Ja.
Und das konnte man wie eine Timeline abspielen, wie einen Movie und dann hast du so gesehen, wie die Fähnchen aufpoppen. Und da konntest du reinzoomen auf die ganze Welt, unter Anführungsstrichen. Es war Wien, Österreich, Deutschland, Schweiz ein bisschen.
Ja.
Und da ist irgendwo in Tirol plötzlich so ein Fähnchen aufgepoppt und haben wir reingezoomt und dann sind so rundherum pop, 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 pop Fähnchen aufgepoppt. Da habe ich verstanden, wie es funktioniert. Den haben wir dann auch angerufen und uns bedankt bei ihm, dass er so cool ist und unsere Räder verkauft. Aber so funktioniert das. Also die Basis fürs Marketing ist ein zufriedener Kunde. Es ist so simpel es ist, so kompliziert ist es dann auch manchmal.
Wart ihr dann noch zu zweit?
Wir haben uns relativ bald einen ersten Mitarbeiter geholt, der einfach Räder zusammengeschraubt hat. Und wir hatten immer viel mehr Arbeit, als wir erledigen konnten. Und wir haben eigentlich das ganze Geld, das wir hatten, gleich in Mitarbeiter investiert.
Mhm.
Also einerseits Waren einkaufen und andererseits Mitarbeiter, neue Leute reinholen und das ist ständig gewachsen.
Wann habt ihr eure Jobs aufgegeben? Markus war, glaube ich, auch Vorstand oder Produktvorstand, Marketingvorstand bei Opel Österreich?
Marketingdirektor bei Opel Österreich, also der oberste Marketingverantwortliche für das Land. Und Markus hat relativ bald, ich glaube, nachdem wir die 500 Räder verkauft hatten, seinen Job hingeschmissen. Und da haben ihm auch viele gesagt, dass er ein Volldepp ist, dass er das nicht machen kann, so Karriere. Und das ist so in den Autokonzernen, da steigst du auf, da arbeitest du dich hoch. Und
das hat ja auch ein bisschen gedauert, ne? Bis man wird ja nicht nach dem Studium direkt Marketingdirektor.
Und das hat er hingeschmissen. Ich weiß aber auch warum, weil er gesehen hat, dass die Selbstverwirklichung und sozusagen dieses Warum macht man sein eigenes Ding, weil man sein eigenes Ding machen möchte. Und er wollte einfach sein eigenes Ding machen. Und bei mir war es so, dass ich ja ein selbstständig war, einen Mitarbeiter hatte in meiner Mini-Design-Agentur und sehr viel langjährige Kunden hatte. Also ich hatte wenig Fluktuation mit Kunden und mit denen hatte ich allen ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch und die konnte ich auch nicht so einfach im Regen stehen lassen, weil die, also
ich auch gebraucht
da habe ich auch eine gewisse Verantwortung gespürt und das habe ich so ein bisschen ausfäden lassen. Da habe ich geschaut, dass die verstehen, dass ich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel machen möchte und habe geschaut, dass das woanders hingeht.
Ja.
Und das habe ich so über 2 Jahre ausfäden lassen. Und gelebt haben wir in der Zeit von dem, was unsere Frauen verdient haben. Also unsere Frauen sind arbeiten gegangen und haben uns über Wasser gehalten, uns als Familien.
Das hört man total selten. Mit den meisten, mit denen wir im Podcast hier sprechen, die sagen immer, dass sie gegründet haben, als sie nicht viel zu verlieren hatten, weil irgendwie kurz nach dem Studium noch irgendwie kein Eigentum, was man irgendwie abbezahlen muss, keine Familie, ja, nur man selbst, irgendwie viele irgendwie nochmal bei den Eltern eingezogen, mhm, und auch auf keinen Lifestyle oder irgendwas verzichten mussten. Mhm. Da finde ich, seid ihr wirklich so der Gegenentwurf auch mal von schon in der Selbstständigkeit eigene Mitarbeiter, Marketingdirektor Opel Österreich und dann zu sagen, wir glauben hier wirklich an die Idee und das aufzugeben, ein paar Jahre später. Oft liegen da ja nicht viele Jahre dazwischen, aber die sind oft entscheidend, dass man sich, glaube ich, nicht mehr traut.
Ja, das wundert mich selber auch immer wieder. Also gar nicht so jetzt unser Mut oder Übermut, aber dass unsere Frauen da so hinter uns gestanden sind, das ist schon eine große, große Ehre. Also ich weiß gar nicht, wie wir das verdient haben. Aber sie sind hinter uns gestanden und sie haben gesagt, ja gut, wir machen das jetzt und wir machen das gemeinsam.
Nehmt ihr das heute als größere Tat wahr als damals? Weil man damals irgendwie in diesem Rausch, in dem Hamsterrad drin war und uns man dann einfach gemacht hat?
Ja, schon. Also ich weiß auch, was wir unseren Frauen abverlangt haben. Na, das war auch nicht immer, das würde ich mir wünschen, wenn ich da zurückgehen könnte in der Zeit, dass ich da, ja, dass das weniger wäre. Na, wir haben vielleicht auch ein bisschen oft zu sehr übertrieben mit dem Gas geben. Mhm. Aber das ist auch im Tun ist man auch nicht besonders reflektiert, man macht einfach.
Wann kam der Punkt, du hast vorhin gesagt, naja, am Anfang, wir haben niemals irgendwie geträumt, der Marktführer zu werden und dass das Ganze sich so groß entwickelt. Marktführer innerhalb von 13 Jahren in so einem eigentlich vermeintlich besetzten Markt ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte. Wann kam so der erste Moment auf und was war der Auslöser, wo das zum ersten Mal aufgekommen ist?
Also das hat sich für uns nie so angefühlt und wir waren immer so der Underdog und auch immer so ein bisschen die Misfits auf dieser Fahrradmesse zum Beispiel. Na, auf der Fahrradmesse, wenn du dort stehst, das war damals die Eurobike, da hast du schon so ein bisschen ein Gefühl für die Branche. Und da waren wir immer in irgendeiner Ecke und dass wir irgendwann mal realisiert haben, wir sind größer als die anderen, das hat sich gar nicht real angefühlt, weil in unserer Wahrnehmung waren die alle viel, viel größer als wir. Und ja, aber irgendwann einmal glaubst du halt auch die Zahlen. Aber das war auch nie unser großes Ziel. Wir haben uns auch gar nie um die anderen jetzt so wahnsinnig gekümmert. Wir haben uns auch gar nicht um die Fahrradbranche groß gekümmert,
ja,
sondern unsere Mission war es immer, möglichst vielen Kindern das Fahrradfahren beizubringen und schmackhaft zu machen und die Liebe zum Fahrradfahren zu vermitteln. Und darauf haben wir uns fokussiert und gar nicht so sehr um
die anderen gekümmert. Haben sich die großen anderen nicht um euch wiederum gekümmert? Oder haben die euch auch nicht irgendwie lange unterschätzt und nicht wahrgenommen? Weil für die müsste es doch eigentlich noch mal viel einfacher gewesen sein mit ihrer Power, mit dem Mitarbeiterstamm, den sie haben, mit ihrer Produktion. Auch wenn du sagst, naja, vieles wird einfach zugekauft. Aber wäre es für die nicht einfacher gewesen?
Ja, die haben auch immer wieder versucht, bessere Kinderräder zu machen, aber so einfach ist es halt nicht. Also bei uns ist unglaublich viel Energie reingeflossen in die Entwicklung der Räder und unglaublich viel Manpower auch. Und das sind die anderen einfach. Also ein gutes Kinderprodukt zu entwickeln ist aufwendiger als ein gutes Erwachsenenprodukt zu entwickeln. Weil wenn du ein Kinderprodukt machst, wenn du ein Erwachsenenprodukt machst, sagen wir einen Griff, einen Fahrradgriff,
ja,
dann kannst du den einmal, baust du den aus Klee oder machst du einen 3D-Druck oder irgendwie baust du den, probierst den aus, kannst den selber mal angreifen und kriegst Feedback, ob der gut ist oder nicht. Beim Kinderrad, beim Kindergriff, den kannst du auch bauen, aber
ja,
dein Feedback, das du kriegst,
okay, ja,
ist nichts wert, weil du musst es mit Kindern testen, ausprobieren, Feedback einholen. Feedback mit Kindern kriegen ist auch gar nicht so einfach, weil die Kinder dir dann oft irgendwas erzählen oder du kannst sie ja nicht so befragen, du kannst sie ja nicht einen Fragebogen ausfüllen lassen.
Ja.
Und manchmal sagen die auch, na, denen gefällt jetzt die Farbe von dem Griff nicht und deswegen ist der Griff nicht gut.
Ja.
Also es ist viel mehr, du musst viel mehr beobachten, du musst dir wirkliche Fragen stellen und versuchen, durch Beobachtung heraus die Antwort auf deine Fragen herauszufinden. Also viel mehr Aufwand. Und das tut halt keiner.
Ja.
Da waren wir mit unserem starken Fokus, auch 100% Fokus auf Kinderräder, halt allein am Markt. Und was dann passiert ist, dass sie halt uns so ein bisschen kopiert haben oder versucht zu kopieren, aber
auch wieder mit wenig Aufwand.
Das funktioniert halt nicht. Also erstens einmal, das Kopieren ist halt nie so gut wie das Original und du musst halt das, ein gutes Fahrrad ist eine Komposition aus vielen guten Details und die spielen alle zusammen und die müssen alle im Balance sein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, ist aber so. Das muss einfach gut zusammenkomponiert sein. Sonst kannst du nicht einfach nur so zusammenstückeln und dann wird es schon passen. Na, so ist es, so einfach ist es nicht.
Und wenn man, ich meine, ich habe verrückte Zahlen über euch gelesen. Ich glaube, jedes vierte Kinderrad in Deutschland ist von euch, jedes zweite sogar in Österreich.
Mhm.
Ihr habt letztes Jahr 150 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Ja.
Ihr seid Marktführer.
Ja.
Jetzt rückblickend, die letzten 13 Jahre, gibt es Punkte, an denen du festmachen kannst, dass ihr wie so Wachstumssprünge gemacht habt oder wo ihr gemerkt habt, da ging es dann nochmal sehr schnell voran? Weil es ist eine verrückte, kurze Zeit für die Geschichte, die ihr hingelegt habt.
Ja, also das Fahrrad- und Kinderradgeschäft ist so ein bisschen ein saisonales Geschäft. Also natürlich kaufst du eher im Frühjahr ein Rad als im Herbst.
Ja.
Zum Glück hat jedes Monat auch ein Kind Geburtstag und
ja.
Geburtstag ist auch immer ein schönes Thema für ein Fahrrad. Aber es hat ein bisschen eine Saisonalität und für uns war das früher immer so, packen wir unseren Forecast und wir legen uns selber die Latte gerne hoch. Da sind Markus und ich ähnlich gepolt. Na, wir haben da einen, weiß ich nicht, wir sind da ein bisschen, Markus sagt immer, wir haben einen Vogel, was das angeht. Und wir haben uns auch die Forecast-Latte immer sehr hochgelegt und das dann zu erreichen, das war so ein Relief-Moment und das war dann immer ein Moment, yes, yes.
Mhm.
Und aber es gab viele, viele unzählige, also wirklich eigentlich jeden Tag solche Momente und es gab aber auch jeden Tag Momente, wo man in den Abgrund blicken musste und sich gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ja, das ist das Unternehmertum und wenn man so raketenartig wächst, ist das halt nochmal extremer. Auch die Schwankungen in der Früh bis zum Keller, zum Mittag am Hochhaus und am Abend wieder im Keller oder so.
Ja.
Diese täglichen Schwankungen, die es gibt, waren schon extrem.
Was ist der spontan? Wenn du jetzt einfach was in den Kopf kommt, der dunkelste Moment der letzten 13 Jahre?
Also ganz klar Corona. Das war, wie Corona losgegangen ist und die Lockdowns kamen, hat man, glaube ich, so 180 Mitarbeiter. Da nicht zu wissen, wie es weitergeht, nicht zu wissen, ob wir Pakete verschicken können, nicht zu wissen, ob Radhändler offen haben können, nicht zu wissen, ob wir unsere eigenen Warehouses betreiben können. Das war kurz vor Ostern.
Ja.
Das ist Peak Season bei uns. Und dann zu spüren, dass du da Verantwortung hast für diese Mitarbeiter und die ganzen Familien, die da noch dranhängen, die du ja auch oft kennst. Wir waren zwar schon ein großer Betrieb, aber trotzdem sehr familiär, sage ich mal. Das war für mich persönlich die schierste Zeit von meinem ganzen Leben.
Wie lang ging die? Weil eigentlich sagen ja, wenn man so Corona und Fahrräder sich anguckt, dann ging es ja auch schnell wieder, hat man gemerkt, das hat dem Ganzen ja auch einen guten Boost gegeben.
Ja, ist das Geschäft dann gut gelaufen. Das waren aber trotzdem ein paar Wochen. Das war jetzt so, wenn man zurückblickt, ja, das ging ja dann wieder gut, aber diese Unsicherheit und das in den Nachrichten zu sehen, also viele Freunde von mir sagen auch, ach Corona, das war so eine schöne Zeit, alle Strände leer, wir waren irgendwo unterwegs. Für mich war das keine schöne Zeit und für Markus auch nicht. Also das hat uns, wenn du da oben schaust, die grauen Haare, steht Corona drauf. Das war wirklich mit Abstand die dunkelste Zeit. Sonst gab es immer wieder natürlich Tiefs, aber irgendwie als Unternehmer, jeden Tag steht ein neues Monster vor dir und jeden Tag wrestlest du dieses Monster nieder. Und das ist auch irgendwie was Cooles.
Ja.
Das irgendwie macht das auch, du musst halt dafür gestrickt sein, dass dir das Spaß macht. Aber also wir hatten nie Angst vor Schwierigkeiten, weil wir haben sie gelöst. Wir haben auch immer ein super Team gehabt, das da dran war, und wir haben diese Themen immer alle gelöst. Sehr, sehr proaktiv immer an die Sachen rangegangen, nie den Kopf in den Sand gesteckt und sie gelöst.
Wie setzen sich heute eure 150 Millionen Euro Umsatz zusammen? Wie viel ist da Direktvertrieb von euch und wie viel kommt auch, du hast gerade die Händler angesprochen, die nicht mehr aufmachen durften, teilweise während Corona. Wie setzt sich das heute zusammen?
Ja, wir haben so, glaube ich, 35% ist direkt und der Rest ist Handel.
Ach, so viel?
Ja. Ja, Handel ist ein ganz wichtiger Teil.
Verrückt. Und die Produktpalette? Du hast vorhin gesagt, euer erstes Fahrrad, ich glaube, du hast gesagt, es war grottig, glaube ich, im Vergleich zu dem, was es jetzt heute ist. Wie hat die sich noch verändert? Mit wie vielen Rädern habt ihr reingestartet? War es nur das eine? War es das Laufrad oder waren es direkt mehrere?
Wir haben mit 5 Rädern gestartet, haben dann sehr bald das 6. gebracht. Ja. Also sind der Einfachheit halber bei uns alle durchnummeriert. Und haben, die gab es nur in Rot-Weiß, nur in einer Farbe, haben dann im 3. Jahr Farben gebracht.
Ja.
Und haben aber immer, uns war immer bewusst, dass es ganz wichtig ist, ein tightes Portfolio zu haben. Nicht ausufern mit dem Portfolio. Warum ist das wichtig? Weil am Ende, wenn du als Mama oder Papa nach einem Kinderrad suchst, dann willst du ja nicht aus 1000 Dingen entscheiden können, sondern du willst eine gute Vorauswahl haben. Du willst einfach, und wir haben uns immer als die Marke gesehen, die einfach das gute Kinderrad. Du brauchst da keine Gedanken machen. Du kaufst bei uns und du kriegst ein gutes Kinderrad, weil wir haben uns die Gedanken für dich gemacht. Und deswegen war es uns auch immer wichtig, ein wirklich tightes Portfolio zu haben. Wir haben dann irgendwann einmal noch eine, die hießen dann Supra Models, später Off, ein bisschen einen zweiten Preispunkt eingezogen drüber. Bei den größeren Fahrrädern, sind dann später so ein bisschen Richtung Mountainbike gegangen. Keine Hardcore-Mountainbikes, aber ein bisschen. Und also ein bisschen andere Übersetzung, ein bisschen breitere Reifen, ein bisschen griffigere Reifen. Und irgendwann sind dann auch E-Bikes dazugekommen. Da waren alle dagegen. Und ich habe aber gesagt, wir machen das jetzt, wir bringen jetzt ein E-Bike, aber wir machen es auf unsere Art.
Ein E-Bike für Kinder?
Hört sich natürlich zuerst einmal nach einer blöden Idee an, weil du möchtest ja, dass dein Kind möglichst strampelt und dann am Abend müde ist und ins Bett fällt. Und ein E-Bike, unsere Kinder sind eh alle eher zu dick als zu dünn und E-Bike braucht man nicht. Aber der Radmarkt hat sich halt hin zum E-Bike entwickelt und wenn Papa und Mama ein E-Bike fahren, wie sollten da ein Kind motiviert sein, wenn es nicht auch ein E-Bike hat? Also ein Kinder-E-Bike is a thing. Das war irgendwie, also es war es noch nicht, aber wie wir gestartet haben, war mir klar, dass das eigentlich sein muss, weil die armen Kinder, Papa, Mama fahren mit dem E-Bike. Ja.
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ja, das stimmt natürlich.
Und haben ein E-Bike gemacht, das aber sehr leicht ist, eine sehr kleine Batterie hat und ja, sind dann mit dieser Portfolio-Erweiterung noch reingestartet. Ja. Zubehör war bei uns immer wichtig. Haben wir auch einen ganzen Haufen, haben aber auch immer geschaut, dass wir auch die Dinge, die es nicht so bringen, die am Markt doch nicht so gut ankommen, auch wieder raushauen. Dass einfach dieser schnelle Überblick immer gewahrt ist, dass du nicht verloren bist in irgendeiner in unendlichen Weiten und gar nicht weißt, was du jetzt eigentlich nehmen sollst. Mhm. Haben auch einige Fehler gemacht im Zubehör. Wir haben eine Klamottenlinie mal rausgebracht,
ja.
die wirklich wahnsinnig cool war. Das waren wahnsinnig gute Fahrradklamotten, aber wir haben es gar nicht geschafft, die Qualität dieser Klamotten zu erzählen. Wir hatten zum Beispiel eine Jacke, die war aus Baumwolle. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, diese Gore-Tex-Jacken und das Zeug ist alles für die Umwelt eine Katastrophe, ja. Um es gelinde zu sagen. Das ist alles ein Riesen.
Ah. Ja.
Und haben gesagt, ja, okay, du kannst kein gutes Kinderprodukt machen mit einem Produkt, das nicht nachhaltig ist, weil du zerstörst den Planeten deiner Kinder, sagst, ich mache ein gutes Kinderprodukt für euch und ich zerstöre euren Planeten. Das passt nicht zusammen. Und jetzt haben wir uns überlegt, was ist denn eine Fahrradjacke, die auch so ein bisschen Regen abhält? Wie ist denn die, wenn die jetzt nicht eine Membran hat und wie eine Gore-Tex, also mehrlagig aufgebaut ist? Und haben dann ein Material gefunden, das ein Baumwollgewebe ist, wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt von Piloten, die gerne mal in die Themse gefallen sind. Und das ist ein Baumwollgewebe, das so eng gewebt ist, dass es, wenn es feucht wird, an der Oberfläche aufquillt.
Ja.
Und diese Jacke wird innen so ein bisschen feucht, aber es geht kein Regen durch.
Ja.
Und aus dem haben wir dann eine Kinderfahrradjacke entwickelt. Und das Tolle ist, das ist einfach nur Baumwolle. Die kannst du ewig haben, also die wird lange, lange halten. Die musst du nicht beschichten, da musst du keine Chemie drauf geben. Die kannst du am Ende auch dann recyceln, wenn es einmal am Ende ihrer Tage ist. Auch ein sehr klassischer Schnitt, sodass dass sie nicht modisch ist, aber auch nicht aus der Mode kommt. Die kannst du über viele Generationen tragen und verwenden, weil das ist ja so, die Klamotten gibst du an die kleine Schwester weiter und die gibt es an die Cousine und so weiter. Und das ist auch gut so, so sollten eigentlich Kinderklamotten sein. Und dann haben wir es vermarktet, einfach als Regenjacke. Und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, ja, aber die ist ja aus Baumwolle. Das ist ja also vollkommener Fail, was mir wirklich leid tut, weil es so tolle Produkte waren. Und da gab es noch viel mehr Sachen. Und zu jedem einzelnen Kleidungsstück könnte ich so eine Geschichte erzählen. Das war auch so ein Lowlight, haben wir viel, viel gelernt.
Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, ihr hattet schon immer diesen Gedanken, Sachen und auch eure Brand simpel zu halten in der Produktauswahl. Manchmal schweift man dann doch von ab und hat gemerkt, man war eigentlich doch richtig unterwegs.
Also das Simpelhalten ist sozusagen, uns war immer klar, dass wir den Kunden konsequent ins Zentrum stellen. Und der Kunde ist bei uns erstmal das Kind. Also die Räder und alle Produkte sind konsequent für Kinder entwickelt, auf Augenhöhe. Und das Zweite ist natürlich, sind die Eltern und auch die Großeltern ein bisschen, die manchmal fürs Fahrrad zuständig sind. Und die Customer Journey oder diese Experience, die zieht sich von der Kommunikation über, wie ist das Webshop aufgebaut, wie bestelle ich, wie kriege ich das Rad dann, wie ist das aus der Kiste rausholen vom Rad, wie ist das wie ist das erste Mal fahren, wie ist die Wartung, was mache ich dann, wenn das Kind rausgewachsen ist mit dem Rad? Das gehört alles dazu. Und dass man sozusagen eine schnelle Entscheidung treffen kann im Webshop, weil das Portfolio simpel ist, dir ist völlig klar, was das richtige Produkt für dein Kind ist, gehört dazu. Das ist Teil von einer guten Customer Journey und deswegen ist das Portfolio dem auch untergeordnet.
Wie hoch ist eure Rate an Wiederkäufern? Ihr habt ja Räder, die vor allem auch aufeinander aufbauen. Mhm. Wie viel, jetzt habt ihr ein paar Daten oder auch schon ein paar Jahre hinter euch, ja. Wie viel kaufen noch ein zweites, drittes Rad und bauen von der Größe dann auch da?
Dreieinhalb Räder verkaufen.
Pro Kunde. Mhm. Bedeutet das auch, dass ihr sagt, das erste Rad muss für euch gar nicht profitabel sein, was ihr an Kunden...
Ja, das hört sich besser an, als es ist. Also über die Jahre haben wir gelernt, wir haben es uns immer wieder versucht, so schön zu reden, aber ja. Über die Jahre haben wir gelernt, dass jedes einzelne SKU, jedes einzelne Produkt, jede einzelne Stockkeeping Unit muss profitabel sein für sich.
Okay.
Aber natürlich kannst du sagen, ja, wir verdienen mit dem Kunden über die gesamte Lebenszeit so und so viel und da muss das einzelne Produkt dann vielleicht nicht so hart das Margenziel treffen, aber das ist immer die Gefahr, dass man sich das ein bisschen schön rechnet.
Das stelle ich mir sehr spannend vor im Ausland, dass, also ihr seid ja zum Beispiel auch irgendwie in den USA, in China, dass eine Radfahrkultur ist doch unglaublich unterschiedlich, oder? Auch aufgrund alleine von der Infrastruktur, wie Straßen gebaut sind, ob es überhaupt viele Radwege gibt, wenig Radwege, ob das irgendwie eigentlich fest verankert ist oder nicht. Mhm. Ist euer Marketing dann auch sehr unterschiedlich auf diese Länder abgestimmt? Weil bei euren Produkten stelle ich mir das nochmal mehr vor, woher ich komme es auch. Ich habe gerade die Woche einen Post gelesen von Lena von Passive Benefits, die Nahrungsergänzungsmittel haben, vor allem auch irgendwie für Haare, Nägel etc. Und dieses Produkt bewirkt ja sogar das Gleiche bei allen, egal ob ich das in Italien, Frankreich, Spanien einnehme. Euer Produkt wird ja nochmals, und sie meinte, ihr Learning war, nachdem sie irgendwie, ich glaube, 60% auch im Ausland mittlerweile Umsatz machen und nicht in Deutschland, dass jeder Markt anders angegangen werden muss und jeder hat eine ganz andere Marketingstrategie und was dort funktioniert. Bei euch wende ich das Produkt ja sogar unterschiedlich an.
Ja, das ist auch so. Du musst dich auf jedes Land einzeln einstellen und du musst jedes Land ein bisschen anders angehen. Das ist so.
Gibt es ein Land, was für euch gar nicht funktioniert hat oder wo ihr dachtet, das wird bestimmt ein richtig guter Markt und habt gemerkt, nee.
Ja, also wir haben zum Beispiel in Spanien uns schwer getan. Am Ende sind wir aber trotzdem drauf gekommen, dass das Wichtigste für ein Land ist einfach das Team, das du dort hast. Also du brauchst Leute vor Ort.
Ja.
Und zum Beispiel ist Polen unser drittgrößter Markt.
Okay.
Und
das war eine Überraschung für euch, so wie ich das raushöre.
Ja. Ja. Also wenn du jetzt sagst, ja, für Kinderfahrräder ist Polen da ein großer Markt? Weiß ich nicht, hätte ich gesagt, ja, ist auch ein großer Markt, aber der drittgrößte. Warum ist das so? Weil wir dort einfach wahnsinnig, von Anfang an ein wahnsinnig gutes Team gehabt haben. Gute Leute, die diesen Markt richtig bespielen. Und da gibt es natürlich so kannst du den Markt anschauen im Großen, aber es geht dann auch wirklich im Kleinen. Wie kriegst du mal die Räder unter die Leute? Wie kriegst du die ersten zufriedenen Kunden, die dann wieder weiterempfehlen?
Ihr habt ja noch die Handelsherausforderung, dass bei euch auch noch viel über den Handel geht, ne?
Ja, natürlich. Also viele sagen, ich möchte mal sehen, wie mein Kind auf dem Rad oben sitzt und ich gehe in den Handel. Und wir bringen tatsächlich, also unsere meistgeklickte Seite auf der Webseite ist die Händlersuchseite. Wir bringen über unsere Webseite sehr viele Kunden zum Handel. Also das ist eine tolle Sache, dass wir dem Handel Leute schicken und das hören wir immer wieder von den Händlern, die wären nie zu uns gekommen und ein schlauer Händler, und wir haben nur schlaue Händler, weiß natürlich, okay, wenn ich die Eltern jetzt damit ein Kinderradl zufrieden mache, dann kann ich ihnen auch ein E-Bike verkaufen und eine Woche später verkaufe ich ihnen dann noch ein zweites E-Bike. Und umgekehrt bringt aber auch der Handel Kunden zu uns, weil unter Umständen die Leute, die jetzt im Handel gekauft haben, zeigen es dann den Nachbarn und der braucht dann nicht mehr zum Handel gehen, weil der hat ja sein Kind da schon oben sitzen gehabt am Rad und der kann dann, der kauft dann online. Also in dem Fall funktioniert das wirklich sehr gut, dass wir uns gegenseitig befruchten und beides braucht es. Gibt es immer schöne, viele Stichworte, aber im Endeffekt musst du da sein, wo der Kunde ist. Und die Kunden, die fliegen halt herum. Der eine will im Handel kaufen, der andere kauft es direkt. Und du musst einfach da sein, wo dein Kunde ist. Das ist, gehört auch dazu, zu dem Thema, den Kunden wirklich ins Zentrum deines Tuns zu setzen.
Nochmal 13 Jahre jetzt drauf, dann haben wir 2039. Mhm. Wo steht ihr da?
Ich hoffe, dass wir noch viel, viel, viel mehr Länder erobert haben. Also da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Auch wachstumsmäßig ist noch ganz viel Luft nach oben. Also da gibt es noch viel zu wachsen. Ich glaube auch, dass wir...
Aufgrund von dem vom Ausland dann? Weil eigentlich, wenn man jetzt so jedes vierte in Deutschland, jedes zweite in Österreich, da habt ihr ja schon sehr, sehr viel...
Ja, da gibt es sogar in Deutschland dann nochmal gibt's noch mal zwei Kinder zu holen. Ja. Aber natürlich ja im international. Ich glaube, wir werden auch das Produkt nochmal auf ganz ein anderes Level heben können. Also woran wir jetzt gerade arbeiten, zu viel darf ich nicht verraten. Mhm. Aber da kommen noch ganz, ganz tolle Sachen. Und ich sehe ganz viele Kinder mit dem Fahrrad herumfahren und ganz viele, ich glaube, dass der Megatrend Fahrradfahren bleibt bestehen, das bleibt ein Riesenthema, nicht nur im urbanen Raum. Und was ich mir wünschen würde, dass bis dahin wieder viele, viele, viele Kinder mit dem Fahrrad in die Schule fahren, dass das wieder der neue Standard wird, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren. Was total Sinn macht.
Das finde ich spannend, dass du es gerade sagst, das haben wir gar nicht beleuchtet. Wie sind denn überhaupt die Fahrradtrends? Also man hört nur immer, was jetzt irgendwie Erwachsenenfahrräder angeht, da tut ihr gerade sehr den Markt outperformen, weil nach Corona sehr viele Leute haben es mit Fahrrädern erstmal eingedeckt. Der Markt schwächelt eigentlich wieder, ihr tut ihn outperformen. Ja. Aber der allgemeine Trend Kinder und Fahrradfahren, ich habe irgendwann erschreckende Zahlen mal gelesen, dass irgendwie Kinder, glaube ich, deutlich später schwimmen lernen, wenn überhaupt. Lässt sich sowas irgendwie auch beim Fahrradfahren?
Ja, da arbeiten wir sehr dagegen, dass das beim Fahrradfahren nicht so ist. Also wir haben jetzt neulich das Woom Wow gelauncht. Ja. Das ist das erste Ding mit zwei Rädern, wo Kinder damit fahren können, bevor sie gehen können. Und das funktioniert. Und ich habe es selber erst geglaubt, wie ich es gesehen habe. Da sind so kleine Würmer auf allen Vieren hergekrochen, haben sich da irgendwie auf das Ding raufgehandelt, haben sich draufgesetzt, sind herumgefahren und sind dann wieder weggekrochen. Und das funktioniert.
Ja.
Also Kinder werden noch früher zum Fahrradfahren beginnen, daran arbeiten wir.
Spannend. Letzte Frage, weil das fand ich auch sehr spannend, als ich das gelesen habe. Poptop.
Ja.
Ja, hab nochmal gegründet.
Ja.
Noch eine zweite Firma, die, wenn ich es richtig gesehen habe, geht es um Kindermöbel und auch höhenverstellbare Möbel, die mitwachsen.
Ja.
Wie kam die Idee auf, dass ihr gesagt habt, und seht ihr die genauso groß wie Woom?
Nein, sehen wir größer.
Größer?
Ja. Also der Markt ist größer, das Potenzial ist größer und jetzt ist mal unser Ziel, 100 Millionen Umsatz aufzubauen.
Wo steht ihr gerade?
In den nächsten Jahren. Jetzt stehen wir noch bei bescheidenen 6 Millionen.
Ja.
Das gibt es aber erst knapp 2 Jahre.
Mhm.
Und wir revolutionieren das Kinderzimmer und machen sehr innovative neue Möbel. Und warum geht das? wenn man sich überlegt, wie so Möbel für Kinder aussehen, dann ist das so ähnlich wie mit den Fahrrädern. Ein total verstaubter Markt. Diese Möbel haben sich in ihrer Grundstruktur seit unseren Großmüttern nicht verändert. Die sind ein bisschen bunter geworden und schauen vielleicht ein bisschen fancy aus, aber in der Grundgestalt sind sie gleich geblieben. Und nur wir erziehen unsere Kinder nicht mehr so, wie unsere Großmütter erzogen wurden. Ganz und gar nicht, ganz diametral anders. Und auch unsere Grundrisse von den Wohnungen haben sich geändert, unser Leben hat sich geändert. Wir haben offenes Wohnen, wir haben keine Kämmerchen, so wie es damals war. Nur unsere Möbel haben sich nicht geändert. Und wenn man sich überlegt, warum das so ist, dann gibt es da eigentlich nur die Antwort, dass dies ist halt eine innovationsfaule Branche, die das nie gemacht hat. Und was wir machen, ist das Ganze gedanklich auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Und da gibt es jetzt ein paar Möbel, da kommt noch ganz viel. Und das kann ich auch sagen, da kommen spannende Dinge.
Wenn sich unsere Zuhörer ein Möbelstück von Poptop anschauen sollen, um direkt zu verstehen, wie ihr das neu gedacht habt, was soll man sich anschauen?
Na, wir sind gestartet.
Vielleicht klingt für viele gerade abstrakt.
Unser erstes Produkt, mit dem wir gestartet sind, ist ein höhenverstellbarer Kindertisch.
Ja.
Höhenverstellbare Kindertische gab es vorher auch schon. Was bei uns anders ist, er ist sehr einfach höhenverstellbar, ohne Elektrik, geht rein mechanisch und können schon kleine Kinder selber machen. Das heißt, das Kind kann selber entscheiden, wie hoch mein Tisch ist. Und es geht so einfach, dass das Kinder auch gerne machen. Wenn sie mal verstanden haben, wie das geht, dann machen sie das auch dauernd. Und zusätzlich hat der Tisch auch noch Rollen auf einer Seite und man kann ihn irgendwo hinstellen im Raum, mitten im Raum, wenn du so möchtest. Und du kannst ihn ganz weit runterstellen, das heißt, du kannst den Tisch ganz anders verwenden. Du verwendest ihn mehr wie eine Bühne als einen klassischen Tisch. Also du kannst jetzt zum Beispiel rundherum sitzen am Teppich, Lego bauen auf dem Tisch und dann stellst du deine Lego-Stadt, die du gebaut hast, auf Augenhöhe und schaust da drauf und so kannst du sehr, sehr dynamisch mit dieser Fläche umgehen und das fördert einfach die Kreativität. Und das sieht man, wenn man da Kinder damit tun sieht, dass die das ständig verändern, dann um den Tisch herum tanzen und es funktioniert einfach anders als ein normaler Schreibtisch. Und jetzt haben wir zum Beispiel gerade intern, nennen wir es die Chaos-Kommode, die Spielzeugaufbewahrung gelauncht. Und da geht es ums große Thema Ordnung und wie man mit Kindern Ordnung macht. Und da gibt es Boxen, die stehen auf Plattformen, die kann man da so einrasten. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Legosteine, die man andersrum verwendet. Und da kann man sein Zeug reinräumen und man kann diese Boxen rausholen, man kann sie ausleeren, man kann sie einräumen, man kann sie zusammenschlichten und am Ende des Tages landet alles, was da drinnen ist, in diesem einen Möbelstück und man nähert sich so einem Ordnungsthema an mit den Kindern und man gibt ihnen die Tools, dass sie das einfach lernen. Und das sind sozusagen völlig neue Ansätze. Für Kinder ist es zum Beispiel wichtig, als Erwachsener, wenn du Ordnung machst, wenn ich Ordnung mache, dann nehme ich meinen ganzen Kram, schmeiße ihn irgendwo rein und weg ist er. Aber das heißt, ich muss im Kopf eine Landkarte haben, wo habe ich mein Zeug überhaupt?
Ja.
Kinder haben das nicht, die müssen alles überblicken können und das können sie mit unserem Möbel. Du nimmst einfach diese einzelnen Plattformen, die haben Rollen und kannst sie hier ausbreiten und schaust über all deine Schätze drüber.
Sehr spannend. Also ich finde beide Geschichten, aber ich glaube, das ist auch das Schöne bei euch und eurer Erfolgsgeschichte, dass es auch so Produkte sind, die natürlich nah am Kind sind, was eh ein schönes emotionales Thema ist, die einen Mehrwert liefern, die nicht irgendein Konsumprodukt sind. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und mal in eure Welt mitgenommen hast. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr vielen Leuten Mut, auch die Geschichte mutig zu sein und nicht nur irgendwie in dem Jahr nach dem Studium oder wenn man irgendwie eh nichts groß zu verlieren hat, sondern dass auch innerhalb von kurzer Zeit wahnsinnig viel entstehen kann. Deswegen großes Kompliment auch für das, was ihr in den letzten 13 Jahren da erschaffen habt. Poptop klingt auch, als würde es in die Richtung gehen. Und ja, danke, dass du extra nach Hamburg gekommen bist.
Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielleicht noch ein kleines Wörtchen zum Thema Mut. Ja, stimmt, man braucht Mut als Unternehmer. Aber andererseits, ja, was passiert denn, wenn es nichts ist? Was passiert denn, wenn man draufkommt, okay, das war jetzt keine gute Idee, das braucht jetzt doch kein Mensch auf der Welt. Und das weißt du tatsächlich auch immer erst, wenn du das Produkt am Markt bringst. Also wir haben selbst schon Produkte am Markt gebracht, wo wir selber wahnsinnig überzeugt davon waren. Aber erst am Markt siehst du, ob es wirklich ein gutes Produkt ist. Und das ist nicht immer der Fall. Ja, was passiert denn schon? Also du hast vielleicht jetzt ein bisschen Geld investiert, du hast Zeit investiert und das ist vielleicht jetzt den Bach runter, deine Zeit und dein Geld. Aber auf jeden Fall hast du ein riesen Learning und ich kann jeden nur ermutigen, den Schritt zu gehen und das mal auszuprobieren und das mal zu machen. Und nur wenn man es macht, dann muss man es 100% machen. Aber ja, macht's das. Macht es. Da gibt es noch so viele Dinge, die man da draußen besser machen kann. Und es geht immer los mit einem guten Produkt. Und ein gutes Produkt bietet immer eine Lösung für ein Problem. Das ist das Pudelskern. Du findest ein Problem und löst es mit einem Produkt.
Das ist doch ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und Pudelskern, das muss ich mir auch auf jeden Fall merken. Den kann ich noch nicht. Den hast du heute zweimal gesagt.
Gut.
Danke dir.
Danke.